Herzlich willkommen zu der nun vierten Folge unseres DPVCom-Podcasts. Mein Name ist Dennis Scheidt und heute haben wir das Thema Rechtsfragen in der Corona-Lage bzw. Corona-Krise. Zu diesem Themenkomplex darf ich heute ganz recht herzlich begrüßen einmal Manuel Kotte, unseren Bundesgeschäftsführer, und Stefan Dimitriadis, unseren Justiziar in der DPVCom. Hallo zusammen.
Hallo, grüß dich Dennis.
Hallo Dennis.
Stefan, ich würde gerne mit dir anfangen und habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, Stefan, zu welchen rechtlichen Themen haben wir bis jetzt die meisten Fragen bekommen? Und was bewegt unsere Mitglieder und die Menschen momentan da draußen?
Ja, es ist wie meistens ein bunter Strauß natürlich aus vielfältigen Fragestellungen und Problemen, die natürlich nicht nur mit der Corona-Problematik zusammenhängen, aber natürlich auch. Sehr häufig werden Fragen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Sicherung des Arbeitsplatzes oder auch der persönlichen Sicherheit gestellt. Das heißt also, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Schutzmasken bereitzustellen oder überhaupt, welche Maßnahmen muss der Arbeitgeber treffen, um mich zu schützen und den gesamten Arbeitsablauf so zu organisieren, dass es möglichst sicher ist. Das ist immer ein Themenkomplex, der nachgefragt wird. Daneben gibt es häufiger Fragen zum Thema Homeoffice. Ja, also das heißt, wie ist es, muss ich ins Homeoffice, darf ich ins Homeoffice? Welche rechtlichen Aspekte gibt es da zu beachten? Daneben natürlich auch Fragen unserer Betriebsräte, die unsicher sind, wie mit der Frage umgegangen werden muss. Sitzungen ja, als Präsenzsitzungen. Man soll sich ja so wenig wie möglich persönlich treffen, um Ansteckungsrisiken zu minimieren. Kann ich dann in der Telefonkonferenz oder in der Videokonferenz Beschlüsse fassen? Das war in der Vergangenheit häufiger eben auch Frage. Und ansonsten Fragen, die sich ums Thema Kinderbetreuung drehen, die wird später dann der Manuel Kotte euch darstellen, die kommen natürlich auch. Das sind so die wesentlichen Punkte.
Okay, vielen Dank, vielen Dank. Ja, du hast es schon angesprochen, lieber Stefan. Gerade jetzt ist die betriebliche Mitbestimmung natürlich eine Riesenherausforderung. In diesem Zusammenhang würde ich dich gerne fragen, was ist jetzt geregelt in Sachen betrieblicher Mitbestimmung?
Ja, also es war gerade, ja, ich würde sagen, so vor 3 bis 4 Wochen war die Thematik noch aktueller oder noch ungeklärter, als es heute der Fall ist. Denn das war so der Beginn des Shutdown, wo die Maßgaben eben waren, ja, trefft euch auf keinen Fall, setzt euch nicht zusammen. Und alle sich gefragt haben, ja, wie soll es denn bei der Betriebsratssitzung funktionieren? Der rechtliche Rahmen, der vor der Corona-Pandemie galt, der war eben so, dass man klar sagen konnte, Betriebsratssitzungen sind Präsenzsitzungen. Das heißt, bei einer Betriebsratssitzung müssen alle räumlich zugegen sein und zusammenkommen, damit dort wirksam Beschlüsse gefasst werden können. Das widerspricht natürlich eklatant dem, was gefordert ist, eben sich nicht zu treffen. Und dementsprechend war die Unsicherheit groß, was denn ist, wenn Telefon- oder Videokonferenz oder eine Telefon- und Videokonferenz gemacht werden soll, um eine Betriebsratssitzung durchzuführen. Da haben wir als, ja, fast nicht Erste, aber oder ich habe aus dem Bauch raus so gesagt, ja, ist so, wie es ist. Also es ist rechtlich fraglich natürlich, ob das wirksam ist, aber ich denke, das ist so eine Ausnahmesituation, dass man hier auch pragmatisch vorgehen muss und so eine pragmatische Lösung eben dann auch so aussieht, dass man eine Telefonkonferenz macht, wenn man eine Betriebsratssitzung abhält. Und ich das als rechtlich in Ordnung angesehen habe. Das meine persönliche juristische Meinung. Die ist dann bestätigt worden durchs Bundesarbeitsministerium, dass genau dieselbe Aussage letztendlich erstmal so in die Welt gesetzt hat mit einer Pressemitteilung, ohne dass das Ganze jetzt durch ein Gesetz oder eine Verordnung fixiert worden wäre. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass eine befristete Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales angestoßen worden ist. die jetzt auch in Kürze durch alle entsprechenden Gremien durchgehen wird und dann wohl auch Gesetzeskraft erlangt.
Ja.
Und danach ist genau das, was ich jetzt gesagt habe, befristet vorläufig bis zum 31. Dezember 2020 dann Gesetz, dass eben solche Betriebsratssitzungen auch als Video- und Telefonkonferenz abgehalten werden können und dort wirksam Beschlüsse gefasst werden können. Also das wird in allernächster Zukunft dann auch Gesetzeswirkung haben und damit dann auch abgesichert sein und das sogar rückwirkend ab dem 1. März 2020, also jetzt vor anderthalb Monaten. Das heißt, alle Sitzungen, die in dem Format abgehalten wurden, sind dann nachträglich auch legitimiert.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Auch hier werden unsere Kolleginnen und Kollegen, besonders Betriebsräte draußen, Fragen dazu haben, könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden. Lieber Stefan, welche konkreten Hinweise und Tipps hast du denn, wenn jetzt Kollegen krank werden oder sogar kurzfristig zu einem Krankengespräch eingeladen werden?
Naja gut, das Thema Krankengespräche ist natürlich nicht anders zu bewerten, also was diese Thematik anbelangt, nicht anders zu bewerten, als das eigentlich vor der Corona-Pandemie gewesen ist. Ja, also ein Krankengespräch, und das ist immer der Tipp, den ich ja auch in Seminaren oder auch in persönlichen Gesprächen gebe, ein Krankengespräch während einer Erkrankung eines Mitarbeiters ist grundsätzlich nicht zulässig. Das kann man als Richtgröße jedem mitgeben. Das heißt, wenn jemand erkrankt ist und ist durch einen Arzt krankgeschrieben, besteht erstmal keine Verpflichtung an einem Krankengespräch, was während des Zeitraums der Krankschreibung vom Arbeitgeber anberaumt wird, teilzunehmen. Das ist, denke ich, das, was jeder Beschäftigte erstmal für sich mitnehmen kann. Es gibt sicherlich Ausnahmesituationen, wo man das etwas anders bewerten kann, aber das sind Einzelfälle. Ja? Die Grundregel ist, wenn jemand krank ist, muss er nicht zu einem Krankengespräch. Ich denke, das reicht vielleicht jetzt erstmal als Richtschnur.
Ja, vielen lieben Dank. Lieber Stefan, wie gesagt, ich darf mich bedanken. Ich glaube, du hast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen und knackigen Einblick verschafft über die Fragen. Ich darf mich, wie gesagt, recht herzlich bei dir bedanken und wünsche dir alles Gute. Und das Wichtigste in dieser Zeit, Stefan, bleib gesund. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bald mal wieder von Angesicht zu Angesicht. Ja?
Ja, Dennis, vielen Dank. Das hoffe ich natürlich auch. Und das werden wir sicherlich auch zu gegebener Zeit tun. Und ansonsten wünsche ich natürlich auch dir und allen deinen Lieben viel Gesundheit und viel Kraft für die Zeit.
Vielen Dank. Tschüss, Stefan.
Ciao.
Ja, dann darf ich unseren nächsten Gast sozusagen begrüßen. Das ist unser Bundesgeschäftsführer Manuel Kotte. Hi Manuel.
Hi Dennis.
Manuel, du bist ja selber Vater von drei Kindern. Das Thema Kinderbetreuung ist für viele natürlich momentan in der Situation ein sehr, sehr großes Problem. Was haben denn Eltern für Möglichkeiten?
Ja, Dennis, vielleicht bevor ich auf die Möglichkeiten eingehe, mal eine kleine Ist-Standsbeschreibung. Es wird ja gerne Homeoffice und Kinderbetreuung zusammengewürfelt, wobei das zwei grundsätzlich verschiedene Paar Schuhe sind, weil ich glaube, auch aus eigener Erfahrung sagen zu können, dass klassisches Homeoffice und bei gleichzeitiger Kinderbetreuung sich eigentlich ausschließt. Hier muss man natürlich immer gucken, wie alt sind die Kinder oder wie viele Kinder hat man. Aber ich habe jetzt zum Beispiel drei Kinder, zwei sind im Grundschulalter und mein Jüngster, der ist anderthalb, und das ist schon eine Herausforderung, das unter einen Hut zu kriegen, abgesehen von der allgemeinen Logistik. Wir leben jetzt ja schon in der sechsten Woche im Ausnahmezustand. Seit dem 16. März sind die Schulen geschlossen und sind die Kindergärten geschlossen. Und das ist für alle Beteiligten wirklich eine Herausforderung, auch für die Kinder. Da wird einiges erwartet, was die leisten müssen in der Schule oder in der Zeit, die sie jetzt verpasst haben. Die Osterferien sind vorbei, die neuen Lernpläne sind draußen, da muss einiges gebracht werden. Und es gibt ja nicht umsonst Lehrer, die normalerweise das auch machen, sondern es reicht ja nicht, dem Kind ein Arbeitsblatt hinzulegen und dann erledigt das alles von alleine, sondern man muss ja davon ausgehen, dass die erstmal noch gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Insofern ist auch für die Eltern eine Herausforderung. Wir sind ja alle lange nicht mehr zur Schule gegangen, erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt die Aufgabenstellung und so. Also das ist Na, und da nebenbei soll man noch arbeiten. Also das ist ein ganz spannendes Thema und mit dem Blick auf die Zukunft, wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt die nächsten 6 Wochen wahrscheinlich mindestens genau im selben Zustand, soll es weitergehen. Ja, Herausforderung. Aber das bringt jetzt ja nichts zu klagen. Die Kinder müssen sich dran gewöhnen, die Eltern müssen sich dran gewöhnen. Und du hast ja nach den Möglichkeiten gefragt,
Genau so ist es,
wie
ja.
man oder welche Unterstützung man da bekommen kann. Und im Idealfall ist es ja wirklich so, dass man nicht beides parallel machen muss. Also, dass man nicht die Kinderbetreuung hat und gleichzeitig noch für den Arbeitgeber 100% zur Verfügung steht. Das heißt, man kann sich von der Arbeit befreien lassen. Da gibt es einmal eine gesetzliche Möglichkeit, den Paragraphen 616 BGB, der spricht von einer vorübergehenden Verhinderung. Das ist jetzt nicht tageweise festgelegt, aber das wird in vielen Bereichen durch Betriebsvereinbarungen oder durch Tarifverträge aufgenommen. Ich würde jetzt hier mal exemplarisch den Manteltarifvertrag der Post nehmen wollen. Da ist es in Paragraph 26 auch klar geregelt, dass es für die Betreuung von Kindern unter 8 Jahren 4 Arbeitstage im Kalenderjahr Sonderurlaub geben kann, wenn die Betreuung nicht gewährleistet werden kann. Und das ist in diesem Fall so. Vorteil an dieser Regelung ist natürlich, dass wir hier über 100% Entgeltvorzahlung reden. Das heißt, der oder diejenige bekommt vollen Lohnausgleich, können sich aber gleichzeitig komplett um die Kinder kümmern und müssen nicht parallel noch Arbeit erbringen, soweit das denn überhaupt möglich wäre im Homeoffice. So. Darüber hinaus haben wir jetzt ein großes Maßnahmenpaket der Bundesregierung vorgelegt bekommen. Am 7. April ist das Sozialschutzpaket verabschiedet worden. Das hat viele Bausteine. Und ein gravierender Baustein ist der sogenannte Entschädigungsanspruch. Der ist im Infektionsschutzgesetz mit aufgenommen worden, also ganz konkret wegen der Corona-Pandemie aufgenommen worden. Und der bezieht sich darauf, dass Schulen oder sonstige Betreuungseinrichtungen geschlossen werden und deswegen ein Verdienstausfall bei den Eltern entsteht, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben, ihr Kind anderweitig zumutbar betreuen zu lassen und es selbst betreuen müssen. So, das ist die grundsätzliche Regelung. Die tritt oder ist schon am 30. März in Kraft getreten und gilt jetzt auch erstmal bis zum Ende des Jahres und hat ein paar Grundvoraussetzungen. Einmal geht es darum, dass nur Eltern diese Verdienstausfallentschädigung in Anspruch nehmen können, wenn Kinder jünger als 12 Jahre sind. Also das jüngste Kind muss unter 12 sein, sonst klappt das schon mal nicht. Und darüber hinaus darf es auch keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit geben. Und da geht es dann halt schon wieder los. Grundsätzlich sieht das Gesetz nämlich vor, und das war das, was ich eingangs schon gesagt hatte, dass eine zumutbare Betreuungsmöglichkeit auch die Arbeit von zu Hause sein kann. Aber das sieht man jetzt schon, das ist zwar noch nicht im Gesetz so festgeschrieben, aber in den ersten, die ersten Stimmen werden laut, die hier ganz klar auch sagen, dass die Beschäftigung zu Hause gleichzeitig zur Betreuung von kleinen Kindern, dass das gar nicht möglich sein wird. Also dieser Ausschluss, da wird man dann tatsächlich drauf gucken müssen, wie alt sind die Kinder? Gibt es ein Kind oder zwei oder mehr, wie auch immer. Das ist komplett individuell aktuell zu sagen. Deswegen kann man das nicht pauschal beurteilen. Ja, darüber hinaus gibt es auch noch Beschränkungen, was die Höhe angeht und den Zahlungszeitraum. Wir sprechen hier von einer Entschädigungssumme von 67% vom Netto. Diese 67%, die begegnen uns in letzter Zeit immer wieder. Wir hatten es schon bei dem Thema Kurzarbeit. Jetzt haben wir es beim Thema Entschädigung für Kinderbetreuung. Das ist aber hier auch nicht ganz unkompliziert. Ich versuche es nur ganz kurz mal darzustellen. Es ist anders, also man kann zum Beispiel tageweise sich von der Arbeit befreien lassen, um sein Kind zu betreuen. Wenn zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass man, ja, dass der Partner einen Tag betreut und dann im Wechsel quasi der andere, dann kann man sich auch tageweise von der Arbeit befreien lassen und würde dann für insgesamt, das Gesetz spricht erstmal von 6 Wochen, aber das ist nicht auf diese 6 Wochen am Stück zu sehen, sondern es kann so ausgelegt werden, dass wir hier über 30 Tage reden. Also wenn wir sagen, 30 Tage Bis zum Ende des Jahres könnte man im Rahmen dieser Regelung tatsächlich sein Kind betreuen. Ja, also das ist dann schon mal ein bisschen weiter gefasst. Darüber hinaus gäbe es eigentlich auch noch eine finanzielle Einschränkung. Das heißt, wenn man komplett zu Hause bleibt, den ganzen Monat, also gar nicht zur Arbeit geht, dann würde man diese 67% seines Nettoverdienstausfalls bekommen. Aber das wäre gedeckelt auf 2016 Euro. Ja, aber wie gesagt, das ist dann nur dieser eine kleine Fall, in dem das konkret zutreffen würde. Was gibt es noch zu berücksichtigen, bevor man überhaupt so einen Anspruch wahrnehmen kann? Muss man natürlich schauen, dass es kein Resturlaub mehr gibt aus 2019. Der Resturlaub muss abgebaut sein und die Arbeitszeitkonten bzw. Zeitguthaben in Arbeitszeitkonten sollten auf Null gesetzt worden sein. Das heißt, alle möglichen Maßnahmen, die man vorher nehmen kann, die sollten eingesetzt worden sein. Was allerdings nicht notwendig ist, dass man den zukünftigen Urlaub, also den aktuellen Jahresurlaub, den muss man nicht nehmen, denn Erholungsurlaub dient der Erholung und ist kein sogenanntes Notfallinstrument. Also das muss man nicht, das ist schon mal gut. Ja, letztlich bleibt noch zu sagen, das ist eine Geschichte, ähnlich auch wie bei dem Kurzarbeitergeld, wo der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammenarbeiten müssen. Das heißt, beide müssen zusammen beantragen, diese Entschädigung bei der zutreffenden Stelle. Und mehr gibt es da an der Stelle, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Wenn es da konkrete Fragen gibt, das ist alles sehr kompliziert, dann stehen wir da auch gerne zur Verfügung. Aber wie gesagt, wir sind gerade auch ganz am Anfang dieses Themas und da ergeben sich fast täglich neue Erkenntnisse. Nur, dass ihr da schon mal grob wisst, welche Möglichkeiten bestehen.
Ja, vielen lieben Dank, Marvel. Danke auch für den Einblick. Eine konkrete Frage hätte ich noch. Und zwar, das Betreuungswerk ist natürlich ein gewisser Begriff für die Kolleginnen und Kollegen der Postnachfolgeunternehmen. Und dieses Betreuungswerk ist natürlich jetzt auch in dieser Situation für die Leute da und bietet Unterstützung. Wie sieht denn diese Unterstützung aus und was sind da diese Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
Ja, Dennis, danke auch für die Frage. Wir sind da im engen Kontakt mit dem Betreuungswerk und es ist tatsächlich so, dass die ihre Leistung und ihre Hilfen auf die Corona-Krise angepasst haben, aber das ist auch ein stetiger Fluss. Ja, zunächst sah es aus, als ginge das alles relativ formlos, ohne wirtschaftliche Bedürftigkeitsprüfung im Rahmen einer Katastrophenhilfe. Es zeichnet sich aber ab, dass das so nicht möglich sein wird auf Dauer und dass hier nochmal andere Maßstäbe angelegt werden müssen, um das zu prüfen. Also es wird auch auszugehen, dass es keine pauschalen Soforthilfen mehr geben wird, sondern tatsächlich im Einzelfall geprüft werden muss, wie die individuelle Bedürftigkeit aussieht. Aber weiterhin steht ganz klar der Fokus darauf, Kolleginnen und Kollegen aus dem Postnachfolgeunternehmen zu unterstützen, die bedürftig sind. Und der Fokus liegt hier dann nochmal ganz klar auf den Alleinerziehenden, da solche Einschränkungen natürlich am stärksten durchkommen werden. Aber auf der einen Seite geht es natürlich hier auch um die Hilfe. Andererseits, damit das Betreuungswerk helfen kann, sind sie natürlich auch auf Spenden angewiesen. Und dazu werden wir jetzt auch nochmal zeitnah Informationen über unsere sozialen Medien und die Homepage auch zur Verfügung stellen. Da kann man sich dann nochmal Informationen holen, wenn man selber auch unterstützen will oder wie man helfen kann. Die DPVCOM selber wird auch ihren Beitrag dazu leisten, um hier die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.
Lieber Manuel, vielen lieben Dank für deine Zeit. In dem Sinne wünsche ich dir natürlich auch alles Gute, besonders in dieser schwierigen Zeit mit deiner Familie. Also wie du schon geschildert hast, es ist nicht ganz leicht. Da auch mal Hut ab und Chapeau für die Familienväter und die Mütter, die momentan in so einer Situation stecken. Und man weiß eben, was da geleistet wird aufgrund deines Statements. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. In diesem Sinne würde ich sagen, bis demnächst. Und ich habe noch eine Sache, wenn ihr spezielle Fragen habt rund um das Thema Corona, haben wir auf unserer Homepage www.dpvcom.de viele Informationen für euch zusammengetragen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, da unsere Mitarbeiter zu finden und diese eben per Telefon oder auch per Mail zu kontaktieren. Also wir stehen
euch zur Verfügung. Tschüss zusammen.